Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Klaus Dörre. Der renommierte Soziologe forscht seit Jahrzehnten zu Arbeitswelt, Kapitalismuskritik und Demokratiekrisen. Aktuell ist er Gastprofessor am Kassel Institute for Sustainability. In unserem Gespräch geht es um die gefährlichen Verschiebungen in unserer politischen Kultur, die zunehmende Akzeptanz autoritärer Denkweisen in Wirtschaft und Gesellschaft und um die Frage, warum ausgerechnet die radikale Rechte in Arbeitermilieus immer größeren Zuspruch erhält. Ich wollte von ihm wissen, wo die tiefer liegenden Ursachen dieser Entwicklung liegen, warum es auch an unternehmerischer Verantwortung mangelt und was passieren müsste, damit demokratische Prinzipien wieder im Zentrum unseres Handelns stehen. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Lieber Herr Professor Dr. Dörre, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Demokratie zu sprechen, um über die AfD zu sprechen, um über die Rolle der Wirtschaft und der Arbeit in diesem ganzen Kontext zu sprechen. Und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, ich würde vielleicht gerade mal mit einer Definitionsfrage starten wollen. Weil ich glaube, dann kommen wir da nachher nochmal Stück für Stück drauf zurück. Wenn wir heute von dieser ja so viel beschriebenen Krise der Demokratie sprechen, was ist denn Ihrer Ansicht nach in der Substanz wirklich bedroht? Die Institutionen der Demokratie, die politische Kultur oder die Zustimmung der Bevölkerung zur Idee eines demokratischen Gemeinwesens selbst?
Also ich glaube nicht, dass die Idee eines demokratischen Gemeinwesens die Mehrheitsfähigkeit verloren hat. Eher im Gegenteil. Ja, das gibt zwar sehr unterschiedliche Umfragen, aber im Prinzip, ich habe das auch in der Auseinandersetzung mit Nancy Fraser und den Kollegen Lessenich und Rosa ja eigentlich genauso formuliert, kann man sagen, dass die Zustimmung zur Institution Demokratie abstrakt sogar gestiegen ist. Ja, das Problem, auf das wir stoßen, ist, dass demokratisch verfasste Gemeinwesen sich in den Augen großer Bevölkerungsgruppen im aktuellen Zustand nicht als problemlösungsfähig erweisen. Also es schwindet das Zutrauen gar nicht so sehr in die demokratischen Institutionen, sondern zunächst einmal in die politische Klasse, in die handelnden politischen Eliten, dass diese in der Lage seien, die wirklich großen Herausforderungen, die es gibt, zu meistern. Das ist jetzt eine Aussage über die Bevölkerung, zumindest in den demokratisch verfassten Gemeinwesen. Wenn man auf die Eliten schaut, auf Teile der insbesondere Wirtschaftseliten, auch der politischen Eliten, so habe ich allerdings den Eindruck, dass dort der Konsens, dass die Demokratie sozusagen die bestmögliche Regierungsform ist, tatsächlich schwindet. Ich würde sagen, von Donald Trump bis Wladimir Putin, wenn man jetzt mal diese Achse so benennt, haben wir es mit Repräsentanten der politischen und auch der ökonomischen Eliten zu tun, die eigentlich der Meinung sind, dass wir ja etwas brauchen, was eher eine reduzierte Demokratie ist. Man akzeptiert demokratische Verfahren noch bis zu einem gewissen Grad. Es finden Wahlen statt, etc. Aber innerhalb der demokratischen Form entwickelt sich etwas, was ich noch nicht als Faschismus bezeichnen würde. Da unterscheide ich mich von anderen. Ich glaube, man sollte nicht leichtfertig mit der Faschismuskategorie kommen. Aber ich würde sagen, wir haben es zu tun mit einer neuzeitlichen Form eines autoritären Liberalismus. Dieser Begriff stammt von vom Staatsrechtler Heller aus der Weimarer Republik. Und er hat diesen Begriff 1932 gemünzt auf die Papenregierung. Das war diese Regierung, die gewissermaßen Hitler verhindern wollte, ja, durch eine rechtsautoritäre Politik und das Gegenteil erreicht hat. Und mein Eindruck ist, dass wir genau dieses in einer aktuellen Form erleben, und zwar autoritärer Liberalismus in dem Sinne, dass diese neue Spielart quasi Freiheit für die Wirtschaft möchte, für die nationale Wirtschaft. Da sollen möglichst alle bürokratischen Regularien beseitigt werden. Man hängt sozusagen der Utopie einer von Regeln befreiten Wirtschaft, eines von Regeln befreiten Kapitals an. Und der autoritäre nationale Staat soll genutzt werden, um die Folgen zu bändigen, wenn man so will. Also Liberalismus gegenüber der Wirtschaft, aber Autorität nach innen, und der Liberalismus gilt auch nur für die nationale Wirtschaft, America first und so weiter. Und das bedeutet, dass man Wirtschaftspolitik macht mit neomerkantilistischen Optionen, Zöllen und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was innerhalb der Wirtschaftseliten verbreitet ist und Anklang findet. Nur mal so als Hausnummer, selbst in kleinen Zulieferbetrieben, die jetzt zu Konzernen gehören, finden wir Geschäftsführer, die das bewundern, die Donald Trump bewundern, den für durchsetzungsfähig halten und auch, sagen wir mal, im ja am besten mitbestimmten Unternehmen der Republik, Volkswagen, haben wir Manager interviewt. Die waren ja, wenn sie auf höheren Positionen sind, alle mal in China. Und man hört sozusagen in den Interviews, und es wird auch genauso gesagt, wenn die chinesische KP etwas will und anordnet, dann wird es gemacht. Das ist ein verzerrtes China-Bild, glaube ich, aber es schwingt, auch die sagen immer, das wollen wir nicht, das politische System und so weiter, aber es schwingt doch mit. Also man hat Ziele und setzt sie durch. Und das ist eine gefährliche Grundtendenz, aber da sehe ich die Hauptgefahr.
Also plump heruntergebrochen, so eine Mischung aus Geschichtsvergessenheit und frei nach Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Ein bisschen so, aber die können ja an realen Problemen anknüpfen. Ja, sie können ja jetzt nehmen, was sie wollen. Also schauen wir mal die Haltung der Europäer, also ich meine jetzt der Europäischen Union, an zu Zöllen, zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt und so weiter. Da muss man ja klar sagen, etwa der Deal mit der Trump-Regierung, ich tendiere eher in die Interpretation Unterwerfung. Ja, also man akzeptiert Zölle, erhebt keine Gegenzölle, macht Versprechungen, von denen man jetzt schon weiß, dass sie nicht zu realisieren sind, was sozusagen Investitionen in den USA angeht, weil das müssten ja private Unternehmen tun. Und da ist ja absehbar, dass die nächste Runde dann kommt, ja, dass Trump jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, also ihr habt eure Versprechungen nicht eingehalten, jetzt tun wir etwas. Und er fährt ja zumindest kurzfristig damit nicht schlecht, der Trump, ja, trotz aller Probleme, die es gibt. Die Einnahmen sprudeln, es werden Unternehmen, europäische Unternehmen gezwungen, in den USA zu investieren. Und die Verlierer sind auch klar. Das sind die EU-Staaten mit großer Sicherheit. Und daraus resultieren natürlich Gefahren für die Demokratie. Wenn da Industriearbeitsplätze wegbrechen, in großem Ausmaß, die ja zumindest, wenn es Stammbelegschaften waren, vergleichsweise gut bezahlt waren, im Unterschied zu vielen Dienstleistungsjobs, dann ist die Gefahr groß, dass das, was wir jetzt schon erleben, also diesen enormen Zuspruch der radikalen Rechten innerhalb der Arbeiterschaft, das kann sich noch ausweiten, nicht? Und da entstehen erodierende Kräfte für die Demokratie, die innerhalb der demokratischen Form gewissermaßen Platz greifen können.
Ich habe die letzten Jahre viele Gespräche mit Unternehmern und Unternehmerinnen geführt und habe die versucht, davon zu überzeugen, dass sie doch in ihrer Unternehmenskultur zumindest für demokratische Werte einstehen sollen, und habe immer versucht, nur weil ich sage, ich stehe für demokratische Werte, beziehe ich ja noch keine Parteiposition. Also ich sage ja damit nicht, du darfst die AfD nicht wählen, sondern ich versuche den Leuten ja das Grundsystem einer Demokratie und die damit verbundenen Werte irgendwie mitzuvermitteln. Und das war immer sehr, sehr schwierig, das zu vermitteln, weil da auch gar keine Bereitschaft auf der anderen Seite da ist. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann wird mir irgendwie etwas bang und gleichzeitig klar, warum das vielleicht so war, weil man das vielleicht so gar nicht möchte für die Zukunft?
Teils, teils. Also wir hatten ja in dieser großen Demokratiebewegung, die eine der größten oder wenn nicht die größte Massenbewegung in der Geschichte der Republik gewesen ist, also für Vielfalt, Toleranz und so weiter, sehr viele Unternehmen, auch Führungskräfte, die sich engagiert haben. Das darf man nicht übersehen. Das Engagement hatte aber Grenzen. Also ich nehme jetzt mal als Paradefall Jenoptik, ich glaube der letzte Konzern, der sein Headquarter im Deutschen Osten hat. Da hat sich ja der CEO, Herr Träger, sehr klar positioniert in dieser Auseinandersetzung. Hat auch klare Worte gefunden, auch gegen die AfD. Also der hat das nicht bei Appellen an gewissermaßen Toleranz für Toleranz und Vielfalt und so weiter belassen, sondern hat klar gesagt, worum es geht. Aber selbst bei ihm ist festzustellen, dass er beispielsweise die Aufforderung der IG Metall, sich an einer Kundgebung zur Beteiligung nach den Landtagswahlen, beziehungsweise es hat dann auch nochmal Aktionen nach den Bundestagswahlen gegeben, soweit ich weiß. Also diese Aufforderung ist ja nicht nachgekommen. Also er hat auf einer Gewerkschaftsveranstaltung nicht gesprochen. Ja. Und das deutet etwas an, dass wir sozusagen in dieser demokratischen Allianz natürlich sehr unterschiedliche Optionen und Interessengegensätze haben. Wenn die vertuscht werden, dann werden solche Bündnisse brüchig. Das ist aber noch die positive Variante. Also wenn wir unsere eigenen Daten anschauen, etwa zu Wirtschaftsunternehmen in Thüringen, Führungskräften in Thüringen, das Zentrum für digitale Transformation macht regelmäßig Befragungen bei Führungskräften, müssen wir feststellen, dass da zu sehr hohen Anteilen keine Gefahr in einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD gesehen wird. Das wird durch andere Umfragen bestätigt. Also Automotive hat bei den Mitgliedsunternehmen angefragt. Und da haben sie eine riesige Mehrheit, die nicht wirklich der Meinung ist, dass die Demokratie beschädigen könnte, wenn die AfD mitregiert oder sogar führende Regierungspartei wird. Und das ist verbunden mit einer ausgeprägt anti-gewerkschaftlichen und anti-Mitbestimmungspositionierung bei Führungskräften in der Wirtschaft. Also ich würde so weit gehen, nehmen Sie mal eine Umfrage des Instituts des IW, also des Instituts der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah. Das hat eine Umfrage zur Mitbestimmung veröffentlicht, wo gezeigt wird, dass es Mitbestimmung nur noch in 7% der Unternehmen gibt. Da müsste man jetzt viel nachfragen zur Methodik und so weiter. Aber das, was als Botschaft vermittelt wird, das ist sehr ambivalent. Man sagt auf der einen Seite, einer der Gründe ist vermehrter Arbeitgeberwiderstand gegen Gründung von Betriebsräten. Auf der anderen Seite argumentiert man aber auch, dass alternative Formen der Interessenvertretung, also Mitarbeitervertretungen, die nicht über formalisierte Mitbestimmungsrechte verfügen, gewissermaßen zur Normalform der Interessenvertretung von Beschäftigten werden. Und das ist insofern performativ, als ich beobachte, dass beispielsweise in Thüringen, ich habe mit der Wirtschaftsministerin auf dem Verbandstag von Automotive auf dem Podium gesessen, da wird sehr klar gesagt, wozu brauchen wir eigentlich Betriebsräte? Die Wirtschaftsministerin selbst sagt, ich führe ein Unternehmen und das ging wunderbar ohne Betriebsrat. So, und damit wird tatsächlich in Frage gestellt, was man sozusagen als Ansätze von Demokratie in der Arbeitswelt bezeichnen kann. Die Tarifdemokratie und insbesondere aber bereits die Mitbestimmung, die ja mit Gewerkschaften jetzt formal erstmal noch gar nichts zu tun hat. Das ist eine klare Botschaft und für diese Aussagen hat sie bei den versammelten Führungskräften durchaus Beifall gekommen. Ich habe dann sehr stark dagegen gehalten, mehr als es mir gebührt hätte auf einem solchen Podium im Disput mit einer Ministerin. Aber es war bezeichnend, nach der Veranstaltung kam eine Reihe von Führungskräften auf mich zu und haben gesagt, sehr gut. Gut, dass sie was gesagt haben, ja. Aber während der Veranstaltung hat niemand sich auch nur kritisch geäußert, ja. Und das zeigt, dass wir in der demokratischen Mitte, sowohl bei Führungskräften in der Wirtschaft als auch bei politischen Eliten, keinen Grundkonsens mehr darüber haben, dass man so etwas wie organisierte Arbeitsbeziehungen mit Tarifdemokratie, Gewerkschaften, Betriebsräten und so weiter überhaupt braucht. Das wird für überflüssig gehalten und das bestimmt auch das Organisationshandeln von Wirtschaftsverbänden, die sich damit allerdings auch ihr eigenes Grab graben, weil wenn die Arbeitnehmerseite nicht organisiert ist, braucht man auch keine Arbeitgeberverbände.
Wir sind aber ja gleichzeitig in dieser paradoxen Situation, dass eine Partei wie die AfD ja nicht nur die ökonomischen Eliten abholt, sondern es zunehmend irgendwie auch schafft, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuholen, obwohl die Partei ja in vielen programmatischen Punkten genau gegen diese Zielgruppe auch arbeitet. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist wirklich ein großes Mysterium. Ich habe mit dem Kollegen Heidmeier darüber einen freundlichen Austausch geführt, weil das Argument von Wilhelm Heidmeier, auch Günter Frankenberg, gewesen ist, die handeln gegen ihre eigenen Interessen. Die AfD ist auch programmatisch eine eindeutig wirtschaftsliberale Partei. Ja, geht aus allen programmatischen Einlassungen hervor. Und trotzdem wird sie in hohem Maße von Arbeitern gewählt, also 38% der Arbeiterschaft bei den letzten Bundestagswahlen AfD, damit ist sie mit Abstand stärkste Partei in dieser Großgruppe, wobei man jetzt genauer hinschauen muss, wie Arbeiter definiert wird. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. In der Grundtendenz stimmt diese Aussage einfach für die Bundesrepublik und auch über die Bundesrepublik raus, dass rechtsradikale und rechtspopulistische Formationen zwar Wählerinnen und Wähler aus allen Klassen und Schichten der Gesellschaft gewinnen, aber eben überdurchschnittlich stark in der Arbeiterschaft. Wie ist das zu erklären? Es gibt nicht den einen Grund, aber ich würde mal sagen, der entscheidende Punkt ist immer, dass Interessen ja nicht direkt zu rationalem Handeln führen, sondern dass Interessen immer im gesellschaftlichen Kontext gedeutet werden müssen. Und da kann man beobachten, ich forsche dazu ja schon seit den 1980er Jahren, dass etwas Platz gewonnen hat, was ich in einem meiner Bücher als Titel genommen habe, in der Warteschlange. Das spielt ein bisschen mit einem Bild, das von Ali Hochschild, meiner US-Kollegin, stammt. Und damit ist gemeint, dass in der Arbeiterschaft ein Gefühl entsteht, dass man sich in einer Warteschlange eingereiht hat, die am Fuße eines Berges der Gerechtigkeit steht. Manche sind den Berg auch ein bisschen hochgekommen, aber es geht nicht weiter. Und manche sind sogar vom Absturz bedroht. Und dauernd gibt es neue Gründe, warum es nicht vorangeht. Ja? Und dann sieht man plötzlich, Zitat, dass Menschen, die, Zitat, wir nicht gerufen haben, vermeintlich an der Warteschlange vorbeiziehen, Zitat, alles bekommen. Man kann dann auch vorrechnen, was so ein Geflüchteter kostet im Jahr. Und man selbst erlebt in der eigenen Region bröckelnde Infrastruktur, vor allen Dingen soziale Infrastruktur. Erst ist der Konsum weg, es gibt keinen Arzt mehr, dann fehlt die Schule, eine Buslinie wird geschlossen und so weiter. Also man erlebt selbst, gerade in ländlichen Industrieregionen, dass die Infrastruktur bröckelt, dass Zusammenhalt bröckelt und empfindet es als zutiefst ungerecht, wenn diejenigen, die man nicht gerufen hat, die, entscheidender Punkt, nichts in die Sozialkassen eingezahlt haben, plötzlich sozusagen Ansprüche auf ein Volksvermögen erheben, ohne tatsächlich entsprechende Leistungen gebracht zu haben. Und das wird als zutiefst ungerecht empfunden. Nicht alle, die so empfinden, wählen AfD, aber die AfD hat es vermocht, gemeinsam mit ihren Vorfeldorganisationen, die AfD ist ja nicht allein, also Vorfeldorganisationen wie das Zentrum, 1% und so weiter, die haben es vermocht, etwas zu leisten, was die neue Rechte, also diese sich intellektuell gebenden Vordenker im rechtsradikalen Spektrum, Götz Kubitschek, Elsässer und andere, sehr klug vorbereitet haben über etwas, was sie Metapolitik nennen. Und was Björn Höcke sehr eindrucksvoll in einer Schweinfurter Rede so formuliert hat, die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist keine mehr zwischen oben und unten, auch keine zwischen den Generationen, sondern es ist eine zwischen innen und außen, jetzt meine Worte, also zwischen denen, die Ansprüche aufs Volksvermögen haben und denen, die sie geltend machen, ohne sie zu haben. Und damit wird suggeriert, diejenigen, die etwas leisten fürs Volksvermögen, werden ausgebeutet von denen, die in der Warteschlange vorbeiziehen. Man definiert den klassenspezifischen Verteilungskonflikt, Oben-Unten-Konflikt, um in einen Innen-Außen-Konflikt. Und bei den Grenzziehungen für Innen-Außen ist man sehr flexibel. Das sind gar nicht mal die Ausländer. Ja? Also werden Sie auch AfD-Leute, führende AfD-Leute treffen, die immer sagen, es geht gar nicht um die Ausländer, sondern im Moment sind das die sogenannten nicht integrierbaren, illegal Zugereisten, die Ansprüche anmelden und die so schnell wie möglich außerhalb des Landes, möglichst außerhalb der EU-Grenzen gebracht werden müssen. Sie haben ja jetzt die paradoxe Situation, dass das, was die AfD zunächst mal solo gefordert hat, Auffangstationen außerhalb der EU, dass das inzwischen Mainstream der Politik ist, dass das auch bei uns von den politischen Eliten gefordert wird und so weiter. Und diese Grundbefindlichkeit, verletztes Gerechtigkeitsempfinden, radikalisiert durch die neue Rechte und das Etablieren eines Deutungsmusters, das diese Umdefinition vornimmt, das ist eine zentrale Erklärung, die noch verstärkt wird durch die Umdefinition von sozialer Unsicherheit in öffentliche Sicherheit, wenn man so will. Also Migration als Herd der Kriminalität, die Messerstecher in Anführungszeichen und so weiter, die das Zusammenleben unmöglich machen und gefährlich machen. Und da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Da wird gewissermaßen zwischen den beiden Sicherheitskreisen, die es gibt, immer gibt in modernen Gesellschaften, also soziale und öffentliche Sicherheit, da wird ein Problem von der sozialen zur öffentlichen Sicherheit verschoben in gewisser Weise, nicht? Und das sind erstmal allgemeine Erklärungen. Dazu kommen viele andere. Ich kann vielleicht bezogen auf den Deutschen Osten, aber nicht nur auf den Deutschen Osten, nochmal eines benennen. Und dann noch ein zweites für die aktuelle Situation. Für den Deutschen Osten gilt, dass die Arbeiter zu großen Teilen nach der Wende nie links waren. Die haben christdemokratisch gewählt. Und sie haben Deutungsmuster übernommen, dass, man könnte es so formulieren, dass der Kapitalismus so funktioniert, wie es früher mal in den ML-Lehrbüchern gestanden hat, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, Marktkapitalismus ist ein brutales System, wo über Preise konkurriert wird. Und diesem System, solange es besteht, kann man sich nur anpassen und unterwerfen, aber man kann es nicht aushebeln. Und daraus resultiert ein Bewusstsein, also war verblüffend, nicht? Dort, wo wir in den Betrieben gefragt haben, gerade im Osten, stoßen wir bei Arbeitern auf Marktwirtschaftler, die tatsächlich argumentieren, die Gewerkschaften fordern zu viel. Wir können aus den Betrieben, wenn wir die Arbeit besser organisieren, noch mehr rausholen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig wollen sie aber auch einen Staat, der gewissermaßen die Probleme löst. Ja, das ist ganz eigenartig. Aber da haben sie ein Deutungsmuster, was von rechts angesprochen werden kann und radikalisiert werden kann. Beispiel, die AfD in Zwickau, dort wo das große VW-Werk ist, mit zu Spitzenzeiten 10.000 Beschäftigten, auf Gedeih und Verderb auf Elektromobilität ausgerichtet. Da geht die AfD her und sagt, die Krise von Volkswagen ist verschuldet durch die Klimaplanwirtschaft und die Planwirtschaft bei VW. Und das findet tatsächlich Anklang in der Arbeiterschaft. Insofern stimmt die Diagnose, die handeln gegen ihre eigenen Interessen, eben nur, wenn man unterstellt, dass Interessen in einer Richtung definiert werden, die sozusagen für kollektive, gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit stehen. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall, sondern eher seltener der Fall, ne? Und mittlerweile ist es sogar so, dass wir beobachten können, das haben wir 2018 zum ersten Mal festgestellt, finden das jetzt aber in viel größerem Ausmaß, dass wir AfD-Anhänger oder Anhänger noch weiter rechtsstehender Organisationen in Betriebsräten haben, die sagen, im Betrieb mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat, in der Gesellschaft mit der AfD. Ja, also die AfD ist im Osten wirklich zu einer Massenpartei geworden. Ein Zulieferer schließt und aus der Belegschaft kommt die Stimme, dann rufen wir mal die AfD, damit sie uns hilft. Ja, also was in der Wahlkabine passiert, das ist ja nicht eindeutig und auch nicht einfach rational von Interessen abzuleiten. Didier Eribon hat seine Mutter gefragt, die Front National gewählt hat, warum wählst du, wo du selbst abgetrieben hast, eine Partei, die gegen Abtreibung ist? Und sie sagt, dafür habe ich sie nicht gewählt. Und genau das passiert sozusagen im Osten auch. Und es kommt jetzt neu dazu, das ist vielleicht die gefährlichste Neuentwicklung, dass die radikale Rechte versucht, und es gelingt ihr teilweise, die Transformationsproblematik politisch zu besetzen. Ja, also es wird erklärt, dass am Klimawandel nicht viel dran ist, zumindest am menschengemachten Klimawandel nicht. Es wird behauptet, dass man das nicht beeinflussen kann. Die nächste Behauptung, auch lange vorbereitet, kann man bei Höcke in seinem Buch Nie zweimal in den gleichen Fluss nachlesen. Auch in seinen Reden ist das immer wieder gesagt worden. Also die Stoßrichtung sozusagen gegen die Behauptung einer aus ökologischen Gründen notwendigen Energiewende, Mobilitätswende und so weiter. Mit der Behauptung, dieses sei im Grunde eine Verschwörung globalistischer Eliten gegen die deutsche Industrie. Dieselfahrzeuge sind auch gute Fahrzeuge. Das Zentrum hat ja in Stuttgart so angefangen. Ja, rechts sein heißt für den Verbrenner sein. Und jetzt kommt denen entgegen die Absatzkrise bei Elektrofahrzeugen, die ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, die Krise der Auto- und Zulieferindustrie. Und das ist Wasser auf die Mühlen der radikalen Rechten, eine sehr, sehr, sehr gefährliche Tendenz, weil die in der Lage sind, das tatsächlich auszuschlagen.
Wie groß ist dann eigentlich die Gefahr, dass wir es uns da manchmal einfach machen und sagen, naja, die letzten 10 Jahre hatten wir multiple Krisen, angefangen mit der Migrationsherausforderung, dann kam die Pandemie, dann kam die Ukraine, dann kam dies, dann kam das, dann hatten wir das Thema Klimawandel, Fridays for Future sehr intensiv zeitweise. Machen wir es uns da ein bisschen einfach, weil die strukturellen Probleme, die sich quasi über die Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, eigentlich viel schwerer wiegen?
Also wenn man sich beispielsweise anschaut, die Auto- und Zulieferindustrie, dann ist das Hauptproblem ja eine Innovationsschwäche. Und die hat sich über lange Zeit aufgebaut. Also es ist ja ein Faktum, dass chinesische Anbieter inzwischen in der Lage sind, im Elektrosegment Fahrzeuge anzubieten, die A, teilweise unter 20.000 Euro kosten, und B, aber auch technologisch besser sind. Also für mich war ein Schlüsselerlebnis Vortrag eines Ford-Betriebsrats, der geschildert hat, wie die Ingenieure im Konzern einen BYD, Buy Your Dreams, auseinandergenommen haben und festgestellt haben, wir verstehen die Elektronik nicht. Ja, wir verstehen nicht, was da passiert. Das ist das deutlichste Signal für technologischen Rückstand. Und wie ist es dazu gekommen? Aus meiner Sicht haben wir es mit einem Mechanismus zu tun, dass Innovationsschwäche immer auftritt, wenn Druck nachlässt. Also in jeder Krise wurde immer gesagt, jetzt machen wir grün. Ja, und das ist die Zukunft, etc. Ich denke an 2008, 2009, den globalen Crash und was danach kam. Da schien ja alles auf grün programmiert, ja, bis zu Wolfgang Schäuble wurde der Green Deal proklamiert und so weiter, ja. Aber man hat den Eindruck, jetzt gerade in der Industrie, wenn der Druck nachlässt, dass die Veränderungsbereitschaft in den großen Konzernen sofort wieder nachlässt. Ja, also als der Druck seitens Klimabewegung da war, als wir eine Regierung hatten mit Beteiligung der Grünen, da schien ja die Reise wirklich in einen zumindest grünen Kapitalismus gar nicht mehr aufzuhalten. Dementsprechend wurden Dekarbonisierungsziele formuliert. Es wurden große Projekte aufgelegt von grünem Wasserstoff für die Stahlproduktion etc., die Grundstoffindustrie bis sozusagen als Kernprojekt ja auch auf EU-Ebene die Elektrifizierung des Antriebs. Ja, man könnte jetzt sarkastisch sagen, das kam schon 20 Jahre zu spät. Wenn ich mir anschaue, was ehemalige VW-Manager schreiben, die schon Ende der 1980er Jahre, Herr Gödewehr, für vernetzte Mobilitätssysteme geworben haben und den individuellen Pkw-Verkehr dort einpassen wollen. Ja. Der hat Anfang der 20er ein Buch veröffentlicht und hat Resümee gezogen, hat gesagt, was ist seither passiert? Seit ich das gesagt habe, nichts. Ja, gar nichts. Und da ist sozusagen, da sieht man, wenn der Problemdruck nachlässt, kann so etwas entstehen wie Innovationsfaulheit. Ne? Und wenn Sie jetzt die Prosperität vor der Pandemie anschauen, also da haben doch die Endhersteller satte Gewinne erzielt. Ja. Und das hat ja auch während der Pandemie noch angehalten. Also die deutschen Endhersteller haben noch 2022, 2023 Rekordgewinne erzielt. Nicht? Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und solange das der Fall war, warum soll man dann Geschäftsmodelle in Frage stellen, die, das muss man dazu sagen, Gewinne vor allen Dingen in Financial Services gemacht haben? Im Grunde sind diese großen Unternehmen zumindest in der Autoindustrie, de facto auch Finanzinstitute. Und die zweitens gesetzt haben auf Gewinne im Hochpreissegment. also mit den eher luxuriösen Fahrzeugen, für diejenigen, die gut betucht sind und lange Zeit bereit waren, jeden Preis für ein deutsches Qualitätsauto zu bezahlen. Und letzteres ist einfach nicht mehr der Fall. Also die Einbrüche, die Sie sehen in China bei den Autoherstellern, die haben damit zu tun, dass auch dieser Distinktionswert für die Marke Deutschland, für Made in Germany, gerade in der Autoindustrie gar nicht mehr existiert. Und wenn ich mir dann sehe, dass der Gesamtmetallvorsitzende trotzdem weiter auf dieses Geschäftsmodell setzt, ja, dann löst das bei mir Kopfschütteln aus. Die Frage müsste da ja tatsächlich eher sein, nehmen wir mal den Volkswagen-Konzern, also warum kann man nicht Volkswagen, kann man nicht Autos anbieten, elektromotorische Fahrzeuge, die tatsächlich auch weniger als 20.000 Euro kosten. Man muss die Politik fragen, warum dafür die Voraussetzungen nicht geschaffen werden. Ne? Und das berührt jetzt ein Thema, auf das Sie vielleicht auch noch kommen wollen. Der Anteil der Politik für alle Zukunftstechnologien gilt, dass wenn Sie Zukunftsmärkte kreieren und entsprechende Produkte platzieren wollen, dass man ihnen durch ein Tal des Todes helfen muss, das immer entsteht, weil die am Anfang nicht profitabel sind oder nicht profitabel genug sind in den Augen der Einzelunternehmer. Und das erleben wir gerade in der Bundesrepublik. Ja, also Hü und Hott, aber keine staatlichen Sicherheitsgarantien. Wir können das Beispiel Elektromobilität nehmen. Als es die sogenannte Umweltprämie gab, schoss die Nachfrage nach E-Pkw trotz der genannten Probleme in Zwickau durch die Decke. Ja, also die konnten die Nachfrage nicht befriedigen. Und dann kam die Verfassungsklage der Union, die Umweltprämie wurde gestrichen und damit brachen natürlich auch die Voraussetzungen für Konsumentenentscheidungen weg. In radikalem Ausmaß. Die Nachfrage nach E-Pkw ist so stark zurückgegangen in der Bundesrepublik, dass man sagen kann, singulär für Europa. Ja, also nirgendwo in der EU ist sie so stark zurückgegangen. Und das hängt genau mit dieser Entscheidung zusammen. Ja, und das hat ja große Folgen. Welche Zulieferer sollen investieren in elektromotorische Antriebe und so weiter, in Ladeinfrastruktur etc., wenn das alles derart unsicher ist? Ja, und damit läuft man genau in diese Falle. Man lässt die Unternehmen in das Tal des Todes. Man verlässt die Unternehmen im Tal des Todes. Ja, und dafür gibt es jetzt viele Beispiele. Nehmen Sie Stahlindustrie. Es sind ja schon Milliarden Investitionen geplant gewesen, auch staatlicherseits, für Umstellung auf grünen Wasserstoff und so weiter. Es gibt immer noch nicht genug. Es gibt viel zu wenig grünen Wasserstoff. Ja, aber statt jetzt zu sagen, wir setzen auf diese Karte, räumen mit ein paar mit unsinnigen Annahmen auf, grüner Wasserstoff ist nichts für individuellen Pkw-Verkehr, viel zu teuer, viel zu knapp und so weiter. Aber für die Grundstoffindustrie muss das etwas sein, wenn man, was ein Strukturproblem ist, die Abhängigkeit von billigem Gas, billigem Erd unter anderem aus Russland, wenn man die wirklich überwinden will. Ja? Und da fehlt es an Planungssicherheit für die Unternehmen. Das ist das, was uns Führungskräfte immer wieder sagen. Egal, wie sie sich politisch verorten und wo sie sich verorten. Planungssicherheit, wir brauchen Planungssicherheit. Der Staat muss Planungssicherheit garantieren und daran fehlt es.
Ich habe vergangene Woche ein Gespräch geführt mit Marco Wanderwitz, dem ehemaligen Bundestagsmitglied und Ostbeauftragten. Und er meinte, wir sind inzwischen an dem Punkt, wo viele AfD-Hörer ohnehin nicht mehr zu erreichen sind, nicht mehr zuhören und eigentlich nur noch das Parteiverbot helfen würde. Wie sehen Sie das denn?
Also ich habe mich bisher, wenn ich gefragt wurde, auch öffentlich gegen Parteiverbot positioniert. Jetzt aber nicht in dem Sinne, dass ich Gift und Galle spucke, wenn jemand ein AfD-Verbot fordert. Aber wenn Sie sozusagen im deutschen Osten eine Partei verbieten, die Volkspartei ist, das bedeutet, dass Sie relative Mehrheiten ausschließen. Also wenn Sie zum Beispiel gucken im Braunkohlerevier in der Lausitz, da hat die AfD annähernd absolute Mehrheiten. Ja, wie wollen Sie die verbieten? Das ist ausgesprochen schwierig. Es kommt etwas anderes dazu. Also selbst wenn das erfolgreich wäre, wenn ein solches Verfahren erfolgreich wäre, da gibt es ja hohe Hürden und es würde längere Zeit dauern. Aber selbst wenn ein solches Verfahren erfolgreich wäre, habe ich die Befürchtung, dass bei dem allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsruck die Forderung auch sein wird, dass man auf dem linken Auge nicht blind sein darf, Herr Dobrindt hat sich ja schon mehrfach ausgesprochen, auch für ein Verbot der Linkspartei. Der Kollege Rainer Hank von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit dem ich mich manchmal im Disput befinde, hat in seiner Kolumne geschrieben, gesichert linksextrem, und hat damit begründet, warum man gegen ein Parteiverbot für die AfD sein soll. Ja, aber das kann ja leicht kippen. Also ich fürchte, das gab ja auch schon die Debatte zum BSW, ob man die Partei nicht verbieten muss. Ich fürchte, dass der Weg in eine Form von Demokratie beschritten werden könnte, die aus in diesem Falle gut gemeinten Gründen doch hinausläuft auf eine zumindest in der Wahrnehmung Beschneidung von Grundrechten, die die Zustimmung zur radikalen Rechten eher noch befördern könnte. Also ich sage es mal sehr konkret, wenn wir im VW-Werk in Baunatal forschen, sagt niemand von den Arbeitern, ich wähle AfD. Niemand. Ja, also das ist klar, weil da gibt es 800 Vertrauensleute, gewerkschaftliche Vertrauensleute, würde man sofort Gegenwind kriegen und so weiter. Ne? So, die Stimmen, die wir hören, die argumentieren anders. Die sagen, die AfD ist nicht verboten, also eine demokratische Partei. Und es ist undemokratisch, wenn sich die anderen gegen diese Partei verbünden und sie von allem ausschließen. Das ist, kehrt die Demokratie um. Also man könnte sagen, das ist jetzt ein Argument für das AfD-Verbot. Aber die Logik des Arguments läuft darauf hinaus, ein sehr formelles Demokratieverständnis zu haben und sich zu fragen, warum werden bestimmte Positionen ausgeschlossen. Ne? Und im deutschen Osten kommt ja Folgendes hinzu. Die Arbeiter, die wir befragt haben, die offen zugeben, im Osten gibt es welche, die offen sagen, dass sie Sympathien für die AfD haben. Die sagen uns, es ist ja gar kein großer Unterschied zur CDU. Die AfD vertritt Positionen, die früher die CDU vertreten hat. In der Migrationsfrage, in der Wirtschaftsfrage und so weiter. Und da wird gar kein großer Unterschied sein. Ja, diejenigen, die so argumentieren, würde man mit praktischen Verbotsschritten aus meiner Sicht eher noch weiter nach rechts treiben. Also die Gefahr ist zumindest groß. Sicher gibt es auch Gegentendenzen, und also Opportunisten, die dann sagen, dann trete ich lieber aus und Ähnliches, ohne an ihrer Gesinnung was zu verändern. Also das alles will gut bedacht sein. Jetzt würde ich mich aber nicht hinstellen und würde, wenn es die Initiative gibt, also gegen solche Schritte in Richtung AfD-Verbot polemisieren. Ich fürchte aber, nehmen wir das Verbot des Compact-Magazins, dass die Hürden auf der juristischen Seite derart hoch sind, dass es sehr schwer wird, eine entsprechende Beweisführung zu formulieren, weil die AfD es sehr genau versteht, an der Grenze des Sagbaren zu agieren, dass man sich möglicherweise auch an der juristischen Flanke eine Niederlage organisieren könnte, die dann sozusagen noch Wasser auf die Mühlen der radikalen Rechten wäre. Deshalb würde ich eher argumentieren, dass man unterhalb der Verbotsschwelle mal überlegen muss, wo man juristisch ansetzen kann. Ja, also darf ein Mensch, den man öffentlich als Faschisten bezeichnen darf und als Rassisten, ich meine Herrn Höcker, darf und muss jemand das aktive und passive Wahlrecht ausüben können? Es geht mir vor allen Dingen um das Aktive natürlich. Das ist ja so unterhalb der Verbotsschwelle ein Ansatzpunkt, über den man nachdenken könnte. Wichtig ist insgesamt, dass die Justiz nicht auf dem rechten Auge blind bleibt. Und auch dafür muss man erstmal sorgen. Ja, wir haben den Fall des NSU, wo über viele Jahre völlig in die falsche Richtung ermittelt wurde und die Täter nicht gefunden wurden, weil man auf die Idee, dass da ein rechtsradikales Motiv sein könnte für die Morde des NSU, in Teilen des Polizeiapparates gar nicht gekommen ist. Ja, also will sagen, wir müssen in großen Teilen des Staatsapparats, insbesondere Partei, Militär, aber auch im Justizbereich, überhaupt erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass in einer Weise demokratisch gedacht wird, dass ein AfD-Verbot funktionieren könnte. Solange sie aber in Thüringen Richter haben, die eine Burschenschaftersozialisation haben, formal vielleicht das CDU-Parteibuch, wie wir das am Oberverwaltungsgericht in Gera haben. Ich nenne mal den Richter Opphüs, mit dem ich schon in der Konfrontation war als Konferencier, der den damaligen Jenaer Oberbürgermeister mit Beugehaft bedroht hat, weil er zu Blockadeaktionen gegen die faschistische Rechte, neofaschistische Rechte aufgerufen hat, also öffentlich, auf einem Podium, solange wir solche Verhältnisse haben, bin ich ausgesprochen skeptisch, was die Durchsetzbarkeit, auch die praktische Durchsetzbarkeit eines solchen Verbots angeht.
Wenn wir über demokratische Mittel sprechen, ist es denn nicht vielleicht auch so, dass die, ich sage jetzt mal, etablierten Parteien und auch die Medien tatsächlich es irgendwie vergessen haben, diese breite Masse auch wirklich zu erreichen, also dass man das irgendwie verlernt hat und dadurch ja auch am Ende dieser Vertrauensverlust, der überhaupt erst zu diesen vielleicht dann radikaleren Maßnahmen in der Wahlkabine geführt haben.
Offen gestanden machen wir ja auch jetzt, wir reden so viel über die AfD. Ja, es ist schwierig, das nicht zu tun, aber jetzt nehmen wir mal die vergangenen Wahlkämpfe. Ich habe das ja, also war im Landtagswahlkampf, war ich Mitinitiator einer Initiative Demokratisches Thüringen, die versucht hat, in die Arbeitswelt reinzuwirken und da aber die Zukunftsthemen des Landes zu besetzen. Ne? Wir sind mit diesen Aktivitäten niemals in den Medien gekommen, außer wenn es um die AfD ging. Die wollten wir aber eigentlich zur Fußnote machen. Ne? Also wir haben eine Veranstaltung in Eisenach zusammen mit Automotive, viele Geschäftsführer da und so weiter und haben über die Probleme der Branche gesprochen. In die Medien gekommen sind wir mit der AfD. So, und das könnte ich fortsetzen. Ne? Das heißt, die AfD musste eigentlich nicht viel tun, muss sie immer noch nicht in den Wahlkämpfen. Es reichen ein paar Provokationen, sie ist Dauerthema und so weiter. Ja, das ist schwierig, das zu verändern. Aber jetzt nochmal bezogen auf die Arbeiterschaft, da ist das Empfinden, und zwar auch bei denen, die nicht nach rechts außen tendieren, da ist das Empfinden, dass man mit den eigenen Problemen nicht gehört wird und nicht gesehen wird. Das ist wirklich stark verbreitet. Nicht nur in der Bundesrepublik, auch in Österreich. Da habe ich bei der ProG gesprochen, das ist die Produktionsgewerkschaft in Österreich, auf dem Bundeskongress. Und habe als Beispiel gewählt ein Buch von Eva von Redeker, Bleibefreiheit, was so in akademischen Kreisen, linken Kreisen sehr gehypt wird, wo auch viel Interessantes drinsteht. Aber da steht auch Folgendes drin. Sie betrachtete es als großen Vorzug, dass sie eine Vortragsreise nach New York nicht machen konnte, die wegen der Pandemie gecancelt wurde. Und das war für sie Bleibefreiheit. Ja? Und ich habe sie auch persönlich dann mal gefragt und habe das auch auf diesem Kongress gesagt, hast du eigentlich mal an diejenigen gedacht, die einen Bleibezwang haben, die während der Pandemie zur Produktion gehen müssen, ja, trotz unzureichendem Schutz, etc., etc. Was sollen die zu deiner Version von Bleibefreiheit sagen? Ja, das ist doch ein Luxusproblem. Und damit überhebst du dich über diejenigen, die den Bleibezwang hatten. Ne? Und als ich das auf dem ProG-Kongress gesagt habe, tosen Applaus. Ja, also ich hatte das eigentlich nur so als so ein bisschen Aufhänger gewählt. Aber dann sprangen die Delegierten auf und es gab Beifall als auf offener Szene, was für einen Soziologen ziemlich ungewöhnlich ist. Ne? Aber das berührt tatsächlich ein Kernproblem. Also bei uns gilt alles als Mitte, was nicht ganz arm und nicht ganz reich ist. Die Probleme der Mitte sind eigentlich keine so richtigen. Sie sind zumindest in reichen Gesellschaften nicht so besonders groß. Ne? Wenn man jetzt mal nicht die Arbeiterschaft gleich der Mitte zurechnet, auch die Facharbeiterschaft, dann kann man schon in den 20 Jahren vor der Pandemie entdecken, gerade in Deutschland, dass es etwas stattfindet, was Daniel Oesch bezeichnet hat als Entkopplung von Produktivität und Löhnen. Also die Löhne steigen in der Arbeiterschaft viel geringer als die Produktivität, die auch nicht sonderlich schnell wächst. Nicht? Aber es gibt eine Entkopplung der Löhne von der Produktivität im negativen Sinne. Die ist in Deutschland besonders ausgeprägt und betrifft vor allen Dingen jüngere Arbeiterinnen und Arbeiter. Ja? So, und diese Probleme, aber auch die Probleme des Arbeitsalltags, nehmen Sie mal VW. Also im VW-Konflikt wurde in den Medien berichtet, mal Tenor privilegierte Arbeiterelite. Und die verursachen die VW-Krise mit einem Sicherheitsnetz von Staat und Gewerkschaften, das da über den Konzern gelegt wird und Marktanpassung verhindert. Das war der Tenor. Selbst in der Zeit, in der liberalen Zeit, war genau das zu lesen. Privilegierte Arbeiterelite. Nirgendwo tauchte auf, welchen Preis diese Arbeiter bezahlen. In Kassel im Bornatthaler Werk für eine langfristige Sicherheitsgarantie, Beschäftigungsgarantie, 30% Produktivitätssteigerung, ein Dreischichtsystem flexibel, wo man nie weiß, wann man arbeiten muss, was sozusagen noch unsicherer geworden ist durch den Umbau Richtung elektromotorische Antriebe. Da fallen ganze Bereiche weg und neue entstehen. Und man weiß nie, wann man wo arbeitet. Das geht auf Kosten der arbeitsfreien Zeit und der Familien. Und viele sagen dann, ein Arbeiter hat das sehr pointiert ausgedrückt, die vergleichsweise hohen Löhne, die gar nicht so sehr über der Fläche liegen, sind Schmerzensgeld für die verlorene Lebenszeit. Ja, und das bringt es auf den Punkt. Aber das taucht nirgendwo auf. In der gesamten Berichterstattung. Also im Moment kippt das ein bisschen. Ich durfte jetzt im Hessischen Rundfunk dazu mal argumentieren. Aber das sind ja Ausnahmen. Ja, also der Alltag von Menschen in Lohnarbeit und die Probleme, die dort sind, die werden in den Medien zu wenig gesehen, insbesondere dann auch in den Nachrichtensendungen und so weiter. Und auch das trägt dazu bei, dass man dann sozusagen sich selbst eher in den sozialen Medien wiederfindet und dass man dort auf Stimmen hört, die radikalisieren.
Wenn uns jetzt Unternehmer und Unternehmerinnen zuhören und die sagen, ich würde ja schon gern was machen und ich würde schon gern demokratische Werte in meiner Belegschaft auch besser verbreiten und dafür einstehen, was würden Sie denen denn raten? Gibt es da Ideen, die Sie haben, die vielleicht helfen könnten?
Also der erste Punkt ist, dass man ein positives Verhältnis zu Mitbestimmung und Tarifdemokratie entwickeln muss. So schwierig das ist. Aber diese sehr verbreitete Vorstellung, dass die Mitbestimmung zu schwerfällig ist, zu langsam, dass sie unnötig Kosten verursacht und so weiter, das ist fatal. Also wir haben das ja gesehen in der Krise 2007 bis 2009. Die deutsche Situation hat sich von anderen europäischen Ländern dadurch unterschieden, dass wir etwa bei der Langzeitkurzarbeit Interessenvertretungen hatten, die in der Lage waren, das in den Betrieben auch anzumahnen und durchzusetzen. Anderswo, in Italien beispielsweise, hat man das versucht, aber es gab nicht die entsprechenden betrieblichen Voraussetzungen. Also ich würde sagen, klares Plädoyer für Mitbestimmung und Tarifdemokratie, auch wenn das gewissermaßen ja eher belastend erscheint aus der einzelunternehmerischen Sicht. Der zweite Punkt ist, dass man bei Umbaumaßnahmen alles, was mit dem sozialökologischen Umbau, auch der Digitalisierung zu tun hat, das Fachwissen von Beschäftigten in Anspruch nehmen kann. Wenn die das Gefühl haben, sie sind nur Kostenfaktor aus der Perspektive der Geschäftsleitung, sinkt die Identifikation mit dem Unternehmen. Ja, dann haben sie ThyssenKruppianer ohne ThyssenKrupp-Bewusstsein und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte das für Volkswagen, Audi, Porsche und so weiter genauso sagen. Ja, das ist auch so eine Grundbefindlichkeit, auf die wir treffen, mit dem eigenen Fachwissen nicht gehört zu werden. Ja, und da steckt ja aber wirklich für unternehmerische Ansprüche wirklich ein Problem drin. Ja, das wird ja immer so leicht gesagt. Wir wollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen. Aber wenn die Beteiligung nur darin besteht, dass man im besten Falle Foren macht, wo die auch mal was sagen können, aber nicht wirklich entscheiden können, dann muss man sich nicht wundern, wenn das mit der Beteiligung und auch mit der Identifikation mit dem Unternehmen nicht so richtig klappt. Ja. Also das wären praktische Schritte. Und dann gibt es eine große Baustelle, die ich auch ansprechen will. Also zu den Gründen für das Scheitern, das vorläufige Scheitern jetzt von grünem Wachstum, grünen Kapitalismus gehört, dass die Entscheidungen über Geschäftsmodelle ja von winzigen Eliten getroffen werden. Zumindest in den großen Konzernen. Und die zuliefernden Unternehmen haben dann die Folgen zu tragen und so weiter. Dieser Ausschluss von Produktionsentscheidungen bewirkt etwas, was der Philosoph Günther Anders bezeichnet hat als Trennung von Produktion und Gewissen. Das heißt, wenn ich von Produktionsentscheidungen ausgeschlossen bin, übernehme ich nicht unbedingt Verantwortung für das Produkt. Und da ist eine große Baustelle. Ja, selbst bei Volkswagen, ja, wenn sie jetzt plötzlich eine grüne Säule entdecken, von den Beschäftigten fordern, dass sie nachhaltig arbeiten und das auch als Anreiz begreifen, dann muss man sie hören mit ihrem Fachwissen. Ja, und das fängt sozusagen bei den Modellen an, erstreckt sich über Zweifel an der E-Mobilität, etc., etc. Ja, und im Grunde ist das, was ich jetzt gesagt habe, also der Versuch, die Trennung von Produktion und Gewissen aufzuheben, eine Spur, die bedeutet, dass man Mitbestimmung auf das was, wie, wozu, womit der Produktion ausweiten müsste. Da sind ganz dicke Bretter zu bohren. Ich weiß, das klingt im schlechten Sinne utopisch in der Gegenwart. Aber die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner hat vorgeschlagen, pro Woche eine Stunde während der Arbeitszeit für Informationen und Diskussionen zum sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Das findet gegenwärtig nicht mal in der Arbeiterschaft Zustimmung. Ja? Aber eigentlich wäre es das, was Unternehmen bräuchten. Weiterbildung darf sich nicht nur darauf erstrecken, dass man jetzt plötzlich ja, sich mit Batterien beschäftigen muss und vorher bestimmte Schrauben angedreht hat und am Auspuff beschäftigt war, sondern es braucht Wissen über den Gesamtprozess der Transformation und über die Notwendigkeiten des ökologischen Umbaus. Ja, das wird ja, an der Dringlichkeit hat sich ja nichts geändert. Ja, und ich glaube, dass die Unternehmen das unterschätzen. Diese Art der Weiterbildung, die man sich natürlich auch leisten können muss, aber aus meiner Sicht wären die gut investiert, verbunden mit staatlichen Maßnahmen, etwa, dass man Möglichkeiten schaffen muss, rauszurotieren aus der Arbeitswelt, aus einem Job zeitweilig, auch ohne Abitur ein Studium aufnehmen kann, dass gerade da Studiengänge in Richtung sozial-ökologischer Umbau angeboten werden müssten, wo man Navigations- oder Umbaupiloten ausbilden könnte und so weiter. Also in diese Richtung, eine aufklärerische Weiterbildung, das wäre, glaube ich, etwas, was auch den Unternehmen sehr zugutekommen würde.
Also kann man eigentlich abschließend sagen, wir sind in einer neuen transformativen Welle und das Thema Unternehmenskultur wird dabei halt einfach nicht alt. Und wenn wir es nicht wieder verpassen wollen, wie wir es vielleicht bei der Digitalisierung mit weniger gravierenden Folgen bisher verpasst haben, dann sollten wir spätestens jetzt auch mal wirklich das Thema ernst nehmen und dafür sorgen, dass wir, ja, um dieses schöne Wort zu gebrauchen, die Leute auch wirklich mitnehmen in den Unternehmen und nicht einfach nur ein neues System oben drüber stülpen und uns dann wundern, dass die Leute davon entkoppelt sind und nicht so richtig verstehen, was da eigentlich auf sie zukommt.
Genauso ist es. Das ist ja eine disruptive Situation. Das Allergefährlichste wäre die Rolle rückwärts, die wir gerade in der Autoindustrie erleben, also die Abkehr von elektromotorischen Fahrzeugen, die Forderung nach einem Aus vom Verbrenner aus und so weiter. Das wird die Innovationsfaulheit eher verstärken. Was wir brauchen, sind Investitionen in Zukunftsmärkte. Dazu brauchst politische Sicherheiten. Und bezogen auf die Unternehmenskultur heißt das tatsächlich, gerade in solchen Situationen, Transformationssituationen, muss man damit rechnen, dass die besonders konfliktreich sind. Und am besten bewältigt man Konflikte immer noch. Das haben vergangene Krisen gezeigt. Wenn man es schafft, die vermeintliche Gegenseite, Beschäftigte, Gewerkschaften, Betriebsräte und so weiter produktiv einzubinden. Das war zum Beispiel mal eine Stärke von Volkswagen. Und wenn man die über Bord schmeißt, hat man in Deutschland und Europa relativ wenig, was man sozusagen diesem autoritären Liberalismus entgegensetzen könnte, der diese Rolle rückwärts tatsächlich will.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir das Thema mal ausführlich besprechen konnten. Oder die vielen Teilthemen des Großthemas. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.